Der Geschwistergrün.
Hallo.
Hallo.
Das ist wieder der Geschwister-Grimm-Podcast, wie immer. Ihr habt, also falls ihr nicht den Geschwister-Grimm-Podcast hören wollt, sondern etwas anderes, habt ihr auf den falschen Link geklickt.
Ja.
Das ist der Geschwister-Grimm-Podcast. Es ist nicht Ö1 Mittagsjournal.
Genau.
Es ist auch nicht My Favorite Murder.
Mhm. Ja.
Es ist auch nicht der Percast. Es ist der Geschwister-Grimm-Podcast. Und wie ihr wisst, hat Gina vor kurzem Geburtstag gehabt. Und ich habe hier noch zwei Geschenke für dich.
Mhm.
So. Also, Geschenk Nummer 1.
Schaut aus wie ein Chick-Buckel.
Okay.
Welches zuerst?
Wie du möchtest. Na, mach. Nee. Es ist kein Chick-Buckel.
Was ist das dann? Ich wusste es noch. Gold. Das schaut sehr...
Beschreibe, was es ist.
Creepy aus. Also da steht drauf Notorious Serial Killers. Von Kulturmeister.
Ja.
Aber
du musst sagen, was
also
es ist.
Also, es ist wahrscheinlich ein Karten, wo.
Es ist ein Quartett. Es ist ein Kartenspiel, ein Quartett, wo es um Serienkiller geht. Schau. Der ist auch immer dabei dann. Also, man muss immer so vier zusammensammeln. Mhm. Und dann hast du da immer auch einen Maniac Factor.
Ah, ja.
Genau.
Oh,
so,
Gott.
Genau. Das sind lauter Serienkiller.
Witzig.
Ja.
Okay. Passend zum Podcast.
Ja, eben deshalb habe ich gesagt, du musst es auch eher auspacken.
Okay. Das zweite Geschenk. Er freut sich seiner Entpackung. So. Justus, na. Das ist sehr creepy.
Ja.
Oh. Okay, das ist ein Malbuch, wo drauf steht Serial Killers Big Kids Coloring Book.
Ja.
Okay.
Das ist ein Serienkiller Malbuch.
Es schaut urcreepy aus und auf der Rückseite wird es nicht besser.
Es ist ja, du musst vor allem die Innenseite anschauen, die Rückseite ist nicht so interessant. Es ist ja jetzt gerade sehr modern zu malen. So für Achtsamkeit und so. Und meditative Zwecke erfüllt das. Und jetzt hast du ein Serienkiller-Malbuch.
I am under protection while using this book. Ja. Cool. Oh Gott.
Ja. Jetzt kannst du dich entspannen mit Malfarben und...
Sehr geringig.
Ja. Mit Malfarben und Peter Sutcliffe, dem Yorkshire Ripper. Ja.
Fotos machen für Instagram.
Ja. Ja.
Voll. Sehr, sehr eigenartig. Habe ich noch nie gesehen, dass es das gibt.
Ja. Ich davor auch nicht, aber ich habe mir gedacht, das ist sehr passend.
Müssen wir dann unseren Hörern und Hörerinnen bildhaft bestätigen, dass es sowas gibt. Oh Gott.
Und nach der Folge oder beziehungsweise im Anschluss an unsere Geschichten hört er heute auch wieder wir kriegen wieder eine kurze Vorlesung über Tierkrankheiten von Michael Würmer, der hinter mir steht.
Hallo.
Hallo.
Genau, also es wird heute wieder ein dreiteiliger Podcast sein. Wie schon bei Ginas Geburtstag. Nein, da war es nicht dreiteilig, da haben wir einfach gespielt und dann. Also auf jeden Fall gibt es zum Schluss wieder eine Geschichte über Tierkrankheiten.
Genau.
Also nicht wirklich eine Geschichte, aber...
Ein Tatsachenbericht
über Tierkrankheiten. Wir werden die Fotos von den Geschenken auf Instagram stellen, damit ihr das seht, dass das tatsächlich passiert ist gerade. Und genau. Gibt es noch irgendwas, was wir vorher sagen wollen? Doch, ich will was sagen. Bitte, wenn ihr, wenn euch unser Podcast gefällt, dann bitte ratet und reviewt uns auf Instagram. Das hilft uns wirklich sehr. Ja.
Auf Instagram?
Auf Instagram? Auf iTunes. iTunes. Auf iTunes. Genau, ja, auf iTunes. Okay. Was hast du verraten?
Okay. Also, ich habe heute eine, ja, österreichisch bayerische Legende für euch wieder vorbereitet. Und zwar ist die so in der Weststeiermark bekannt oder war bekannt. Also ich selber kannte diese Legende gar nicht, aber ja, vielleicht erkennt ihr sie. Und zwar, also ich habe da ein Zitat, wie dieses Wesen entsteht. Und ich glaube, mit dem beginne ich gleich mal. Wenn Brautleute, die bereits das Aufgebot bestellt haben, die letzten Wochen vor der Trauung nicht sittsam und enthaltsam leben und aus dieser Verbindung ein Kind geboren wird, dann hat es die Last zu tragen, als Nachtgeist die Menschen zu beunruhigen. Ist es ein Bub, dann erscheint er als Schabbock und hat es auf kleine Kinder abgesehen. Ist es ein Mädchen, tritt es als Trut unsichtbar in Erscheinung.
Okay.
Okay.
Aber nachdem es gestorben ist, oder was?
Nein, also die...
Das
die,
Kind selbst, gleich nach der Geburt ist dann ein Schabbock.
Ja, also okay. Die Legende sagt, dass dann dieser Nachtgeist aus der unehelichen Verbindung da entsteht.
Ja.
Einfach.
Ja, okay.
Und ja, also da gibt es eben... diese zwei, also nach dem Geschlecht ist es halt, wenn es ein Bub ist, ist es der Schabbock, wenn es die Trut, wenn es ein Mädchen ist.
Wenn es eine Trut ist, ist es ein Mädchen.
Genau, ist es die Trut. Und ja, ich werde heute euch den Schabbock vorstellen. Die Trut wäre vielleicht eine weitere Podcast-Folge wert, weil sie auch, finde ich, ein sehr interessanter Mythos ist.
Mhm.
Der aber in eine, finde ich, ganz andere Richtung geht. Okay. Also es sind beides Nachtgeister, aber sie wirkt halt ganz anders, als der Schabbock wirken soll.
Okay.
Der Schabbock wird auch kurz Schab genannt.
Mhm.
Und im Gebiet rund um die Choralpe wird heute noch von einigen behauptet, den Schabbock gesehen zu haben. Ja, ich habe mich halt gefragt, als ich dieses Wort Schabbock gelesen habe, wie ich das ausspreche oder wie dieses Schab gemeint ist, mhm. weil ich zuerst immer so durch dieses Doppel-B immer so Schabbock gelesen habe.
Ah, okay.
Und es hat dann aber für mich wenig Sinn gemacht und ich habe es dann halt immer als Schabbock gelesen und das halt mit dem, entweder mit dem Schaben oder mit der Schabe verbunden.
Mhm.
Selber zur Etymologie des Schabbocks konnte ich leider nichts finden, aber ich habe mir da selber halt die Wortteile halt angeschaut und ja, es kommt halt das Schaben vor, beziehungsweise die Schabe.
Ah ja, okay.
Und Schaben bedeutet ja im Endeffekt etwas mit scharfem Werkzeug bearbeiten.
Mhm.
Oder auch etwas schneiden oder spalten, beziehungsweise mhm. an etwas schneiden oder mhm. entlang fahren.
Mhm.
Und auch teilweise dabei so ein kratzendes Geräusch halt dann hervorbringen mhm. mit dem Werkzeug. In der Darstellung des Schabbocks gibt es auch unterschiedliche. Am meisten habe ich die gefunden, dass dieser Schabbock einen glühenden Kopf oder Spitz haben soll.
Okay.
Und dass er hinten einen Birkenbesen haben soll, von dem ausgehend Funken sprühen.
Was macht der Schabbock überhaupt? Also er ist ein unjährliches Kind, aber was tut er dann?
Ja, also zu den, ja, dann komme ich gleich dazu.
Okay.
Und zwar, die Aufgabe des Schabbocks ist es, im Endeffekt kleine Kinder zu erschrecken, beziehungsweise sogar zu morden. Mhm. Und zwar fliegt er in der Nacht draußen herum und er hockt auch der Legende nach oft auf den Häusern beziehungsweise den Bäumen davor. Ich habe in einer Geschichte nachgelesen, also in einer so einer Sage über den Schapak nachgelesen, dass er, ich glaube, auf Weichselbäumen hockt. Mhm. Ich müsste aber noch nachschauen, ob das eine besondere Bedeutung hat oder, ja, also ich fand es ganz interessant, dass da stand, er hockt auf Weichselbäumen, keine Ahnung warum. Und er schaut eben dann in die Fenster von den Kleinkindern hinein, wo die Kleinkinder schlafen. Er wartet, bis die Eltern die Kleinkinder alleine lassen und dringt dann in das Haus ein. Und ich habe den Ausdruck stößt gefunden. Er stößt sie danach zu Tode.
Okay.
Ich vermute, da ist gemeint, dass er sie mit dem Spitz tötet, den er am Kopf hat. Mhm. Und also er hat es eben auf kleine Kinder und Babys abgesehen, die sich eben, sich nicht wehren können vor ihm. Und ich habe mir dann noch gedacht, dass er, dieser Schapak, sehr viel mit dem Krampus gemeinsam hat, beziehungsweise, ich glaube, Knecht Ruprecht heißt er in Deutschland.
Okay, jetzt sind es nicht zwei verschiedene Figuren, Knecht Ruprecht und Krampus? Ich bin mir nicht sicher.
Nein, ich glaube, es ist der Begleiter vom Nikolaus einfach. Also, und es ist ja in Österreich, gibt es ja immer wieder diese Krampus-Umzüge oder so Pärtenläufe. Da wird ja der Krampus auch mit Hörnern dargestellt, also mit von ganz verschiedenen Tieren, auch, ich glaube, eh auch vom Schafbock und auch teilweise mit Widerhörnern. Und da finde ich noch eine ganz interessante Parallele, dass die ebenfalls mit Birkenbesen ausgestattet sind. Und wenn man dann nachliest, wurden ja Birkenbesen früher so zum Auspeitschen der unartigen Kinder verwendet. Und ja, ich fand das eben auch bemerkenswert, dass das dann in der Legende nochmal aufgegriffen wird, dass eben, ja, ob das jetzt mit unartigen Kindern zu tun hat, die dann der Schapok aufspießt oder ob er die einfach wahllos irgendwie findet, konnte ich dann nichts dazu finden. Ja, wolltest du sagen, oder?
Na, ich wollte nur sagen, dass beim Krampus jetzt so ist, dass er die Kinder einfach mitnimmt. Und oft nicht genau spezifiziert ist, wohin mit er sie nimmt. Beim Schapok ist es eine viel blutigere Vorstellung gleich zu Beginn, weil es gleich irgendwie klar ist, dass er sie aufspießt und an Ort und Stelle umbringt.
Ja, der Krampus hat ja auch so diesen Sack, ist er oft dargestellt mit diesen Kindern, die dann so schreien.
Sack oder so ein Fass.
Ja, eine Butter.
Genau, ja.
Ist das. Als Hilfsmittel gegen den Schapbock werden natürlich Geweihtes, wie zum Beispiel ein Rosenkranz, dargestellt.
Also das heißt schon, dass irgendwie die Vorstellung ist, dass er irgendwie so eine dämonische Entität ist. Irgendwie.
Ja, okay. Sicher. Also es gibt halt...
Der entsteht durch feierlichen Geschlechtsverkehr, aber haben wir es wieder...
Genau, ja. Also es ist halt so, dass die Kirche natürlich früher noch... sehr viel im Staat halt mitzureden hatte und dass sich das dann meiner Meinung nach auch auf Legenden eben übertragen hat, diese Vorstellung, dass was von der Kirche als Sünde verstanden wird, dass dann, da gibt es ja diese Redewendung, wenn man eine Sünde begeht, dann lässt man den Teufel so in sein Leben hinein und... Ja, das ist dann eben der Nachtgeist, der Schapok oder die Trut. Und also eben Geweihtes wie ein Rosenkranz werden halt dazu Abwehr genannt. Und auch, das finde ich ganz eigenartig, ein Hanfstängel im Kinderbett und ein Männerrock. Ein Männerrock, ich dachte, das ist dann wahrscheinlich... so einfach ein altertümliches Männergewand, keine Ahnung, also warum es als Männerrock bezeichnet. Und
Hanfstängel.
Und genau, ich habe dann noch was gefunden, wo mir nicht ganz klar war, was jetzt genau gemeint ist, nämlich fand ich da unterschiedliche Schreibweisen. Ich habe gefunden, dass es sich eben auch empfiehlt, die Kinder mit entweder Schapbockskraut oder Scharbockskraut und Hanfstängeln einzuräuchern.
Okay.
Also, da ist meine Frage, das Schaboxkraut gibt es nicht. So etwas existiert nicht. Es gibt das Schaboxkraut.
Okay.
Ich weiß nicht, ob sich da in der Quelle irgendwer verschrieben hat oder ob es vielleicht umgangssprachlich Schaboxkraut genannt wird.
Ja, vielleicht umgangssprachlich oder ja.
Das habe ich mir dann gedacht, dass es eben, weil es in der Legende auf den Schabbock angewandt wird, dass
was
man dann
gibt es wirklich? Das
Schaboxkraut gibt es wirklich.
Okay. Ja. Ich finde es super, dass sie die Kinder mit Hanfstängel ausräuchern.
Ja, also mit Hanf, keine Ahnung.
Vielleicht also, sind sie dann ruhiger.
Ja, ich weiß nicht, also das Ausräuchern ist ja auch so wird auch so gemacht, so um Geister. So.
Das ist ja meistens Salbe, nicht Hanf.
Ja, keine Ahnung. Also vielleicht eh was beruhigt oder wahrscheinlich.
Es kann wirklich sein, ja.
Stimmt. Und aber jetzt gerade, weil du es erwähnt hast, ich finde da diese Kombination ganz interessant. Von einerseits diesem kirchlichen oder christlichen Gebot oder Verbot und andererseits dieses sehr
spiritistische. Ja. Aber das ist ja ganz oft in so alten Brauchtümern, beziehungsweise in so alten, Aberglauben.
Ja.
Die ganz oft irgendwie so folkloristische Sachen vermischen mit so katholischen Sachen, spiritistischen Glauben, mit katholischen Vorstellungen. Ja. Ich glaube, dass das ganz oft so ist.
Ja. Interessant, ja. Also zu diesem Schaboxkraut.
Und dazu, darf ich noch kurz was dazu sagen? Es ist ja so, dass schon, also der Katholizismus ja irgendwie bekannt dafür ist, dass er Traditionen, Glaubensvorstellungen, die davor existiert haben, dann aufnimmt sozusagen in ein katholisches Mindset. Und ich glaube, dass einfach ganz viele, heidnische Traditionen oder so, die davor bestanden haben, einfach weiterleben, verpackt in irgendwie so katholischen oder christlichen Ideen. Also das haben wir ja heute bis hin zu großen christlichen, unter Anführungszeichen, Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern, wo du halt einfach massenhaft irgendwelche heidnischen Vorstellungen noch dabei hast und auch so irgendwie bestimmte Symbole, die dann verwendet werden, die halt einfach wirklich klar referieren auf irgendwie so heidnische Traditionen, die dann halt irgendwie verchristlicht werden oder zumindest überschrieben werden mit irgendwelchen christlichen Bedeutungen. Und ich glaube, dass es halt auch in kleineren Dingen dann so ist, einfach in so, folkloristischen, oder wie soll man das sagen, so folkloristischen Traditionen oder so mehr so
Volksglaube. Also zu diesem Schaboxkraut, der Name dieser Pflanze leitet sich vom eingedeutschten Scharbock und das ist das Wort für Skorbut ab. Die Blätter enthalten sehr viel Vitamin C und wurden damals gegen Skorbut eingenommen, gegen Vitamin C-Mangel. Es gibt dann noch solche Abwehrsprüche gegen den Schaboxkraut. Die kommen auch in solchen Sagen vor. Ich weiß nicht, soll ich da eine Stelle oder so vorlesen aus einer Sage? Und zwar: In der Nähe von Schwanberg sah einmal ein Winzer um Mitternacht den glühenden Schab fliegen. Ein brennender, funkensprühender Besen, vorne mit einer glühenden Kugel.
Der war betrunken.
Vermutlich. Flog direkt auf ein Hausdach in seiner Umgebung und setzte sich. Und setzte sich dorthin. Ja, das ist doch das Riedelhaus, überlegte der Winzer und fing an zu laufen. Die haben doch erst ein Kind bekommen, dachte er entsetzt und versuchte, noch schneller zu werden. Endlich beim Riedelhaus angekommen, schaute er durchs Fenster, wo er auch schon den nun gehörnten Schab als schwarzen Ziegenbock mit feurigen Augen erkannte. Der glühende Schab hatte sich beim Eindringen in die Stube in den Schabbock verwandelt und wollte nun mit seinen Hörnern das kleine Wickelkind töten. Der Winzer versuchte, die Bauersleute zu wecken. Er schrie, klopfte und hämmerte an Türen und Fenster, ja selbst an die Wände begann er zu schlagen. Doch wenn der Schaboxkraut im Haus ist, dann wacht niemand mehr auf und der Schaboxkraut hat die alleinige Macht über das Kind. Der Winzer schaute wieder durchs Fenster und musste hilflos mit ansehen, was der Schaboxkraut tat. Dazu muss man wissen, dass die junge Bäuerin ihr Kind
so zu Bette gelegt hatte, wie man es in dieser Generation für richtig hielt. An den Wickelbändern der Windeln war das kleine Baby am Türsturz aufgehängt. Es hing dort wie ein großes Urpendel und der Schabbock machte einen Schritt zurück, duckte seinen mächtigen Kopf mit den gewundenen Hörnern und nahm Anlauf. Im letzten Augenblick entfuhr es dem Winzer in Gottes Namen nebenfür. Daher ging auch der erste Stoß daneben. Der Schabbock wurde nur noch wütender, drehte sich im Kreis und machte abermals einen Schritt zurück, um dem Kind mit einem gewaltigen Stoß das Leben auszulöschen. Und wieder rief der Mann in Gottes Namen nebenfür. Und auch dieser Stoß ging daneben und ebenso der dritte. Doch nun ging es dem Winzer an den Kragen. Mehr als dreimal hintereinander kann ein Schabbock nämlich nicht stoßen. Und schon schnaubte der Schabbock zur Tür heraus. Der Winzer aber wusste von der Gefahr, in der er sich befand, und versteckte sich eilends im Heustall. Als der wütende Schabbock am Scheunentor ankam, konnte er nicht weiter, denn der Winzer hatte schnell noch zwei Hanfstängel als Kreuz übereinander gelegt. Der Schabbock tobte fürchterlich und endlich schlug es vom Kirchturm 1 Uhr und der ganze Spuk war vorbei. Ja, also da gibt's.
Das ist voll interessant, dass er den Hanfstängel, die Hanfstängel als Kreuz übereinander legt, weil einerseits, also diese Idee mit dem Hanf irgendwie als Schutz. Kraut irgendwie ist wahrscheinlich eher eine heidnische Tradition und dann, dass es als Kreuz übereinander legt, ist wieder diese christliche Sache. Ja. Und etwas, was mir noch eingefallen ist, ist, dass für mich auch das so ein bisschen klingt wie so eine Sage, die halt irgendwie die häufigen Kindstode erklärt, irgendwie, die es damals gab, die einerseits tatsächlich einfach, weil Kinder wirklich viel öfter gestorben sind als heute, logischerweise, aufgrund der besseren medizinischen Versorgung. Aber es gab ja auch sehr viele Fälle von Kindstötungen, weil es ja tatsächlich so war, dass es in einer Zeit, wo es keine Möglichkeit gab, irgendwie einen Schwangerschaftsabbruch zu machen und so, ist zum Beispiel das ganz oft passiert, ich weiß nicht, haben wir da nicht schon mal im Podcast drüber geredet, dass es dann ganz oft passiert ist, dass Kinder unabsichtlich unter Anführungszeichen im Schlaf erdrückt wurden von den Müttern zum Beispiel. Und also irgendwie erinnert es mich so ein bisschen daran, dass damit dann irgendwie solche Dinge vielleicht erklärt wurden?
Ja, also das, was du gesagt hast mit dem Kindstod, also so wird es auch auf eine rationale Weise eben auch erklärt, heutzutage dieser Mythos oder diese Entstehung des Mythos, dass eben dieser kinderraubende Nachtgeist so eine Erklärung ist, warum jetzt das Kind gestorben ist. Also das ist so... Dass eben diese Wahrheit irgendwie nicht rational erklärt wird oder nicht, wenn das nicht verstanden wird, dass es eben...
Oder dass es halt einfach so eine schreckliche Wahrheit ist, dass man es nur durch irgendeine übernatürliche Kraft irgendwie sich erklären will. Ja. Was ich mir dann auch noch gedacht habe, ist, dass es sehr signifikant ist, glaube ich, dass es sich da vor allem um uneheliche Kinder handelt, weil das ja die Kinder waren, die man am dringendsten loswerden musste, ganz oft.
Wie meinst du jetzt loswerden? Also, dass es nicht gewollt war?
Dass es eben keine gewollten Kinder waren oder dass es die Kinder waren, die man halt dann verschwinden hat lassen müssen, oft vielleicht. Und die halt dann auch... wahrscheinlich öfter getötet wurden als eheliche Kinder.
Ja, also klingt logisch eigentlich. Aber ja, sehr, sehr grausam halt auch, ja. Und ja, also was du vorher auch gesagt hast, ist eh klar, dass es halt früher eben nicht die Möglichkeit gab, zu verhüten oder dass gerade eben arme Menschen, die dann vor der Heirat eben ein Kind bekommen haben, dass die dann auch vielleicht wahrscheinlich nicht die geldlichen Mittel hatten, um das Kind zu erhalten etc.
Also es gab keine Möglichkeit zur Verhütung und es gab auch keine Möglichkeit, eine Schwangerschaft abzubrechen.
Genau.
Also beides gab es nicht, ja, ganz oft.
Und hier haben wir halt auch wieder diese christliche Frage eben, wo es ja im christlichen Glauben wird unterschieden zwischen zwei Methoden der Empfängnisverhütung, genau. Also es wird, die katholische Kirche unterscheidet zwischen Empfängnisregelung und Empfängnisverhütung.
Ah, ja, genau. Ja.
Und die Empfängnisregelung bezeichnet die zeitweise Enthaltsamkeit von verheirateten Leuten aber, oder den Eisprungrechner als Methode. Die künstliche Empfängnisverhütung, die eben heute zum Beispiel durch Kondome, Pille oder Spirale etc.
Gegeben ist,
genau, wird von der katholischen Kirche meines Wissens nach immer noch als Widerspruch zur Ehe verstanden.
Ja.
Die katholische Kirche spricht in diesem Zuge von einem sich ganz schenken, das nicht vollzogen wird, wenn man künstlich verhütet.
Also die katholische Lösung ist einfach nur innerhalb der Ehe Sex haben. Und dann, wenn man schwanger wird und das Kind nicht möchte, dann kommt eh der Schabbock.
Ja, wieder in Verbindung mit dem heidnischen Gedanken, ja.
Nein, das war jetzt ein blöder Scherz natürlich, aber es ist halt so, dass tatsächlich, also wir brauchen jetzt nicht darüber reden, wie heuchlerisch das ist und wie lächerlich, aber...
Ja, aber es ist interessant.
Ja.
Trotzdem.
Aber natürlich, wenn man Leuten nicht die Möglichkeit gibt zu verhüten und dann auch nicht die Möglichkeit gibt, Schwangerschaften abzubrechen, dann wird es natürlich passieren, dass Kinder getötet werden.
Ja, also künstliche Empfängnisverhütung war eben bis zum 19. Jahrhundert nicht gebräuchlich und halt wahrscheinlich, ich vermute auch danach, eben nicht für alle zugänglich. Ich glaube aber, dass der Mythos, also ich konnte leider nichts finden, wann der Mythos oder aus welchem Jahr oder welchem Jahrzehnt er überliefert ist, aber ich vermute, dass der noch vor dem 19. Jahrhundert in der Gegend erzählt wurde.
Nicht für alle zugänglich und auch sehr stigmatisiert, sehr lange.
Ja, also ich habe da ein bisschen recherchiert und habe es ganz interessant gefunden, dass genau im Frühmittelalter war es noch üblich, über Geldstrafen zu verhängen, wenn vorehelicher Geschlechtsverkehr stattfand. Also ist auch wieder die Frage, über wen wurden diese Geldstrafen verhängt? Also keine Ahnung. Und wer hat das dann berichtet? Ja. Und ja, es wird eben so als Unzucht halt dargestellt von der katholischen Kirche. Nicht selten wurden im Mittelalter, ich weiß nicht, ob das noch länger dann gedauert hat, wurden Frauen und Männer auch dafür mit dem Tod bestraft. Ich habe dann noch zur Empfängnisverhütung recherchiert, keine Ahnung, ob es da jetzt reinpasst, aber ich fand's ganz interessant in dem Zusammenhang. Und zwar habe ich nicht gewusst, dass es seit dem Altertum Methoden zur Empfängnisverhütung gibt.
Die natürlich meistens wissenschaftlich nicht wirklich haltbar sind, also irgendwelche verzweifelten Versuche, möglichst nicht schwanger zu werden. Also ich war vor, ich glaube, 2 Wochen im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch. Und da sind halt auch diverse Verhütungsmethoden in bestimmten Kulturen, in bestimmten historischen Kontexten aufgestellt und darüber berichtet halt. Und was ich ganz besonders arg fand, war Ägypten. Also das alte Ägypten, da wurde verhütet von Frauen, also verhütet unter Anführungszeichen. Natürlich war das keine erfolgreiche Verhütung, aber man hat dran geglaubt, dass wenn man sich Krokodildung in die Vagina einführt, dass das Schwangerschaften verhütet.
Aha.
Also Frauen haben da wirklich teilweise zu sehr verzweifelten Methoden gegriffen.
Ja, aber das war auch dann, wenn es jetzt Krokodildung war, war es ja wahrscheinlich dann auch sehr gesundheitsschädlich.
Ja, ich nehme mal an, ja.
Also.
Aber auch so, weiß ich nicht, Zitronensaft und irgendwie dann, oder was halt auch in unseren Breitenkreisen halt sehr lange sehr gang und gäbe war, waren danach einfach so Scheidenspülungen, die man dann teilweise auch mit irgendwelchen, also nicht nur Wasser, das war halt die geläufigste Variante mit Wasser, aber danach halt auch mit irgendwelchen anderen Flüssigkeiten, die natürlich dann auch dementsprechend schädlich waren. Und,
okay.
Und das sind nur die Verhütungsmethoden, da spreche ich jetzt noch gar nicht von den Methoden, die dann verwendet wurden zur Abtreibung, was dann extrem grausig ist und sehr gesundheitsschädlich für Frauen.
Also so
und tödlich potenziell.
Ja, ich habe jetzt nur im Kopf so dieses
Kleiderbügel, Stricknadeln, Äste, alles mögliche. Genau, Säuren.
Okay.
Es hat auch Abtreibungsversuche gegeben von Frauen, die halt versucht haben, sich bewusst irgendwelche Infektionen zuzufügen, damit es halt zu einer Fehlgeburt kommt und so Sachen. Also wirklich ganz schlimm, ja.
Schlimm.
Genau.
Ja.
Danke, katholische Kirche.
Ja, also 1960 wurde dann eben die Pille zur Empfängnisverhütung möglich gemacht und auch gebräuchlich. Und können heute eben Schwangerschaften bezogen auf den europäischen bzw. amerikanischen Raum halt flächendeckend verhindert werden, wenn es...
In den allermeisten Fällen.
Ja, also ich wollte noch gar erwähnen, dass er die Pille halt nicht vor Geschlechtskrankheiten schützt, was irgendwie immer noch sehr ein verbreiteter Irrglaube ist.
Wer glaubt das?
Ich sage jetzt keinen Namen, aber ich kenne Leute,
tatsächlich?
Die gesagt haben, sie...
Der Name, den sie sagen möchte, ist Beatrice Frasel.
Nein, also die Mama hat mir erzählt, dass sie im Fernsehen hat sie irgendwo gesehen, dass im Zuge des Live-Balls waren so Befragungen, ich glaube, auf der Straße oder so. Und da haben sie eben junge Leute gefragt, also ich weiß nicht mehr genau, wie das vonstatten gegangen ist, was irgendwie über die Verhütung gegangen ist und dass teilweise Mädels gesagt haben, ja, ich nehme eh die Pille, weil sie gefragt worden sind, wie sie sich vor AIDS schützen und sie so, ja, ich nehme eh die Pille. Und das haben aber einige gesagt irgendwie oder geglaubt. Ja. Und ja, also das...
Weil wir richtigerweise sagen sollten, eine HIV-Infektion, nicht AIDS. Ja. Und genau. Anderen
Geschlechtskrankheiten. In weiterer Folge dann halt AIDS.
Ja, aber ich meine, in mitteleuropäischen, also wird es nicht zu AIDS kommen, genau. Weil du wahrscheinlich dann Medikamente kriegst. Ja. Aber ja. HIV-Infektion.
Ja.
Das ist ein extrem weitreichend informativer Podcast. Also jetzt machen wir auch schon Sexualkunde. Also die Pille schützt nicht vor Geschlechtskrankheiten und nicht vor einer HIV. Ich wollte immer HNV, sagt sie. KNV. HIV.
Was?
Ich will immer HNV sagen. Ich weiß nicht, warum HIV-Infektion.
Oh Gott. Keine Ahnung. Gibt es vielleicht auch die Abkürzung irgendwie?
Nein, das gibt es nicht.
HNV?
Nein, ich will immer HINV sagen.
HINV?
Wie, ich will schon das HIV und das Infektion zusammenziehen, aha, zu H-Infektion.
Mhm. Ja, du hast ja vorher auch kurz erwähnt, dass eben das vielleicht auch der Sharpbox so als Figur gesehen wird, die dann zuständig ist oder die dann... an die dann gedacht oder geglaubt wird, wenn so, wenn Kinder sterben ohne offensichtlichen Grund, also irgendwie, wenn Kinder zum Beispiel getötet werden und man weiß aber nicht, wer es war oder so, dann wird, um das irgendwie zu verharmlosen, gesagt, es war der Sharpbox. Es gibt auch so Erzählungen über, also von Kindern, die, also nicht von Kindern, aber über Kinder, die vom Sharpbox gequält wurden anscheinend. Also wo so eben wie, da gibt es so Sagen, wo eben drin steht, ja, dass Kinder von dem gequält wurden, irgendwie geschlagen oder keine Ahnung.
Okay.
Oder,
also man hat auch Kindsmissbrauch dann irgendwie damit.
Ja, keine Ahnung. Also okay. dass der nicht nur kommt und die Kinder zu Tode stößt, sondern dass er auch teilweise Kinder quält. Warum genau, keine Ahnung. Aber es
und
gibt zum Beispiel
den Keller einsperrt.
Es gibt aber auch eine Erzählung, in der der Sharpbox ein Kind an der Türschnalle erhängt haben soll. Ja, also hier handelt es sich wahrscheinlich wieder um ein Verbrechen, das irgendwie, wo dann wahrscheinlich entweder der Verbrecher nicht gefasst worden konnte oder... wo das Ganze nicht aufgeklärt werden konnte.
Das ist halt, ich glaube, es ist halt auch einfacher, sowas auf übernatürliche Gründe zurückzuführen, als zu sagen, ein Kind wurde getötet von der Mutter oder vom Vater. Mhm. Ja, also ich meine...
Ja.
Weil man dann, glaube ich, doch auch irgendwie so diese Idee von Familie ganz oft nicht angreifen konnte, weil das halt irgendwie sowas Heiliges ist.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja. Voll. Ja. Und was mir jetzt noch eingefallen ist, dieses, also das eben auch wieder dieses 3 ist ja auch so eine... Zahl, die halt auch in Märchen oder so vorkommt. Das keine Ahnung, so wie 7 oder so.
Was kann man mit dem Sharpbox nicht machen, dreimal?
Ich suche gerade die Stelle, dass man... Genau, mehr als 3-mal hintereinander kann ein Sharpbox nicht stoßen.
Mhm.
Also, wenn man das irgendwie 3-mal sagt, neben für oder so, dann... Mhm. Ja.
Ach so.
Das ist wieder diese magische Zahl irgendwie.
Magische Zahl, und es ist auch eine Zahl, die in der christlichen Mythologie oder in christlichen Vorstellungen vorkommt mit der, wie sagt man auf Deutsch, Holy Trinity, die heilige Dreifaltigkeit. Und auch so wenn es so um den Glauben an Dämonen geht, also in solchen Dämonengeschichten kommt auch oft vor, dass irgendwas mit der Zahl 3 zu tun hat, um diese heilige Dreifaltigkeit zu... mir fallen nur die englischen Wörter ein.
Ja, ich habe auch...
To mock the Holy Trinity. Wie sagt man das auf Deutsch?
Austreiben oder...
nicht austreiben, sondern sich drüber lustig machen oder so als Affront.
Affront? Ja, Affront.
Gegen die heilige Dreifaltigkeit, so.
Mhm. Ja, also, ja, aber ich glaube, die Dreifaltigkeit ist auch eher im katholischen, also im evangelischen Glauben so im Gebrauch.
Das kann ich
sagen. Meines Wissens nach, aber ja.
Ja. Mag sein.
Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass der Schabbock ja, also das war nur eine Darstellung des Schabbocks, wo er sich eben da in dieser Geschichte, zuerst kommt er als Bock und dann verwandelt er sich in den Schabbock mit diesem glühenden Ding auf der Stirn.
Mit dem Horn.
Und genau. Und es gibt aber auch noch weitere Darstellungen, wo ich auch noch eine Sage hätte. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt vorlesen soll oder einfach erzählen soll, wie es ausschaut. Vorlesen?
Mhm.
Okay. Ja. Die Frau Reißer hat den Schabbock als 6-jähriges Mädchen gesehen. Ihr Vater, der Turnbauer, war gerade beim Schnapsbrennen und als er nach draußen ging, um den Kessel auszuschütten, da ging auch das kleine Mädchen mit hinaus. Dort sah es den Schabbock, von dem es nichts wusste und den es nicht erkannte. »Ein schöner Vogel, schau, ein schöner Vogel«, rief es aus. Vorne sah das Wesen wie ein Vogel mit spitzem Schnabel aus, hinten aber wie ein glühender Birkenwesen. Der glühende Schabbock flog dann weiter dem Bauernhof Strutz zu. Am nächsten Morgen kam die Nachricht zum Turnbauern, dass in der Nacht das Strutzenkind gestorben war. Der Schabbock hatte es der Stessen.
Der Stessen.
Eigentlich braucht sich niemand vor dem Schab zu fürchten, denn wenn man ihn nicht anruft, also ihn nicht bei seinem Namen nennt, dann tut er einem auch nichts zuleide. Wird aber der Schab gewollt oder ungewollt in einem Satz genannt, dann ist er sofort zur Stelle und nicht mehr so leicht wegzubekommen.
Oh, das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich auch zu uns kommen.
Ja, ich habe nämlich dann, ja, ich habe darüber nachgedacht und konnte dann nicht einschlafen.
No.
So erging, ja, es gibt dann noch so weitere. Da gibt es dann noch eine über einen Wilddieb auf der Choralm. Also das,
okay.
Das ist in dem, ich schau mal, das Buch Die schönsten Sagen aus der Steiermark von Wolfgang Morscher und irgendwem noch, das ich gerade nicht lesen kann.
Ist es aus dem Überreiter Verlag?
Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht.
Schade. Dann kann es nicht gut sein.
Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist qualitativ nicht hochwertig.
Nein, das reicht nicht aus für diesen Podcast.
Okay, und ja, was wollte ich noch sagen? Dass eben dieser Schabbock, also dieser Schabbock wird eben ganz unterschiedlich dargestellt. Mhm. Einmal eben diese wirklich als Bock, der sich dann teilweise verwandelt in einen Schabbock und dann wieder als Vogel, was wir auch schon einmal besprochen haben, also diese Vogeldarstellungen.
Der Waldrapp oder der Rapp.
Genau, oder der Rabe und die Krähe oder was auch immer.
Was insofern auch interessant ist, dass es ja immer wieder so Erzählungen gibt von Menschen, die sagen, dass man irgendwie, oder so Vorstellungen von vogelartigen Wesen, die dann sozusagen in den Tod mitnehmen. Also dass Leute, bevor sie sterben, Vögel sehen und so, und sie mitnehmen.
Ja, da gibt es ja vom Ludwig Hirsch das
große schwarze Vogel,
ja. Ja, und dann gibt es auch noch Darstellungen, wo der Schabbock zum Beispiel als Ding dargestellt wird, das so mit Kohlen, glühenden Kohlenstücken an ein, also so, das, so, der Schabbock wird so dargestellt, dass glühende Kohlestücke aneinander hängen und so durch die Luft jagen.
Das heißt, er ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Kohle.
Ja, genau. Okay. Und dass eben wieder Feuer so als keine Ahnung, als böses Element irgendwie dargestellt. Also so dieses Funkensprühen oder eben Kohle, glühende Kohle. Und ja, also gerade Kohle ist ja auch wieder so ein, diese Bestrafung oder
gibt es ja auch Vorstellung davon, dass dann die guten Kinder kriegen irgendwie Süßigkeiten und die Bösen kriegen Kohle und so.
Ja. Und ja, glühende Kohle, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass das auch früher vielleicht als irgendwie schwarze Pädagogik eingesetzt wurde. Dass da irgendwie glühende Kohle aufgelegt wurde.
Dass man
oder
draufsteigen musste. Dass er
draufsteigen?
Ah,
das kann ich mir vorstellen. Also ich müsste noch nachschauen, aber...
Ja, das würde mich nicht wundern.
Das, ja, genau.
Ach, ja. Also auch wenn es keine gebräuchliche Praktik war, haben es wahrscheinlich Leute gemacht, sagen wir mal so.
Ja.
Oder machen immer noch Leute vielleicht.
Ja.
Ach, ja.
Genau. Also das, ja, ob es jetzt von Schaben kommt oder von der Schabe, ich keine, also wie gesagt, keine Ahnung, ich konnte nichts Genaues finden, aber für mich ergibt die Herleitung vom Verb Schaben mehr Sinn als von der Schabe, keine Ahnung, von der Küchenschabe oder so. Ich wüsste nicht, was das mit dem Schabbock zu tun hat.
Außer es hat vielleicht eine visuelle Ähnlichkeit, aber hat sie nicht, oder?
Nein, also ich habe mir Fotos angeschaut von allen möglichen Arten von Schaben, weil da gibt es extrem viele, aber...
Ja, ja. Okay.
Also das war es von mir. Wie gesagt, die Sagen selber sind halt sehr kurz und vielleicht ganz interessant nachzulesen. Aber
wenn ihr irgendwas drüber wisst und wenn ihr wisst, woher das Wort Schabbock kommt, dann schreibt es uns.
Voll. Also wie gesagt, das ist in Österreich und in Bayern bekannt.
Ja, es ist ja immer wieder so, dass Leute selbst Geschichten irgendwie gehört haben als Kinder oder die man selber nicht kennt. Und dann ist es immer wieder interessant, das zu hören. Also wenn ihr irgendwas wisst, dann schreibt es uns. Oder wenn euch eure Eltern vom Schabbock erzählt haben oder so, dann sagt uns das.
Und ja, die Trut wird vielleicht noch mehr in einer späteren Folge aufgreifen, weil die ist auch sehr interessant.
Okay.
Also, ja.
Ja. Moni, gefällt das überhaupt nicht, die Murt?
Also.
Moni, bist du der Schabbock?
Vermutlich.
Ja, ich sehe. Das ist der Schrei des Schabbockes.
Moni. Oh Gott.
So.
Monis Kommentar zur Geschichte.
Bist du bereit für True Crime? Ich habe mir gedacht, ich mache halt eine kurze Geschichte und dann habe ich begonnen, Sachen zusammenzuschreiben und dann hatte ich plötzlich 10 Seiten. Also buckle in. Die Geschichte beginnt am 5. Juli, 2 Tage vor meinem Geburtstag. Und zwar konkret der 5. Juli 1993. Und die 28-jährige Taxifahrerin Claudia Däubler hat Nachtdienst, und zwar in Salzburg. Genau, es ist eine eher schwüle Sommernacht und Däubler fährt eben da mit ihrem dunklen Ford Sierra Kombi durch Salzburg. Und circa um 23.20 Uhr meldet sie sich in der Taxifunkzentrale mit der Info, dass sie halt gerade einen Fahrgast in der Griesgasse abgesetzt hat. 10 Minuten später wird sie dann noch von einem Kollegen am Flughafen gesehen und der sagt, sie ist dann in Richtung Wals gefahren, nachdem sie am Flughafen war. Allerdings ist dieser Kollege auch der Letzte, der sie lebend sieht, denn kurz nach Mitternacht wird ihre Leiche von Passanten entdeckt.
Okay.
Und zwar beim, no pun intended, Aufschneidersee, in einer Einfahrt zu einem Sand- und Kieswerk im Walser Ortsteil Käferheim, unweit von Salzburg, who the fuck cares. Also es ist halt alles in der Nähe von Salzburg. Genau, ihre Leiche liegt zur Hälfte auf der Straße. Also ihr Unterkörper liegt auf der Straße und der Oberkörper lehnt gegen das Auto, beziehungsweise fällt so halb in dieses Auto hinein. Es gibt auch ein Foto davon, ich kann dir das zeigen.
Gegen ihr Taxi.
Genau, sie lehnt gegen ihr Taxi. Genau.
Wow.
Ja, es ist ziemlich grauslich. Es gibt ein Foto davon. Wer es finden möchte, kann es im Internet finden. Ich werde das ausnahmsweise, obwohl ich immer alles poste, von dem ich rede. Also, obwohl ich immer alle Fotos poste, von denen ich erzähle, werde ich dieses Foto nicht auf Instagram posten. Ja. Ich finde das dem Opfer gegenüber respektlos und es ist auch kein sehr schöner Anblick und ich möchte nicht, dass das zufällig wer sieht oder zufällig wer drauf stößt. Ihr wurde in den Kopf geschossen, der Mörder oder die Mörderin, das wusste man ja zu dem Zeitpunkt nicht, hat offenbar aus nächster Nähe geschossen und das Projektil hat den Kehlkopf und die Wirbelsäule durchbohrt und es ist nicht gefunden worden am Tatort. Es wird dann davon ausgegangen, dass es sich um einen Raubmord handelt, denn der Täter hat danach das Taxi durchwühlt und in etwa 2000 Schilling, das wären so 145 Euro, mitgenommen. Das ist einfach die ganze Summe, die sie an dem Tag eingenommen hat. Also einfach alles, was an Geld da war, hat einfach mitgenommen. Und es sind auch die Auto- und Wohnungsschlüssel der Frau verschwunden. Es besteht halt aber auch der Verdacht, dass der Raubmord nur vorgetäuscht worden sei, eben weil es so eine geringe Ausbeute war. Dass es sich halt vielleicht um eine Tat handeln könnte, die persönlichere Motive hat, als einfach nur Geld zu erbeuten.
Ja.
Genau, und der einzige Anhaltspunkt, den man so hat, ist, dass in der Nähe des Fahrzeugs ein dunkler Fingerling aus Wolle gefunden wird. Und der ganze Fall wird dann in weiterer Folge zu einem der aufsehenerregendsten, die es in Österreich gegeben hat, und zum längsten der österreichischen Kriminalgeschichte, bis er das eigentlich aufgeklärt wurde. Also, setzt euch gemütlich hin, macht euch einen Kaffee. Es wird länger noch dauern heute. Genau. Und es war so ein langer Fall oder so ein lang andauernder Fall bis zu seiner Klärung, obwohl schon Stunden nach der Tat Verdächtige ausgeforscht wurden.
Aha.
Zum Beispiel einen Mann, der wurde von Passanten mit einer Waffe durch die Salzburger Innenstadt gehen gesehen. Und das ungefähr zu der Zeit, in der der Täter oder der Mann, der als Täter vermutet wurde, zu Däubler ins Taxi gestiegen sein muss. Der Verdächtige hat allerdings ein Alibi.
Okay.
Und wie so oft bei solchen Fällen sind dann natürlich jene Personen, die dem Opfer am nächsten stehen, auch am verdächtigsten. Und so wird dann als nächstes nach dem ehemaligen Freund des Opfers gefahndet. Der ist allerdings in Österreich mit einem Aufenthaltsverbot belegt, weil er ein gebürtiger Kroate ist und hält sich zu dem Zeitpunkt vermutlich in Deutschland oder im Mittelmeerraum auf, das weiß man nicht genau. Und Bekannte von Claudia Däubler geben eben an, dass ihm so ein Mord als Eifersucht durchaus zuzutrauen sei. Also die beschreiben ihn eher als jemanden mit einem sehr hohen Aggressionspotenzial. Okay. Die Polizisten waren der Meinung, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass Claudia Däubler eben ihren Mörder kannte. Und laut Obduktion hat sie sich nicht gewehrt und ihre Kleidung war unversehrt, was irgendwie auch so ein Hinweis darauf wäre, dass sie dem Täter vertraut hat oder dass es sehr überraschend gekommen ist. Und laut Zeugenaussagen stand das Taxi längere Zeit vor der Tat am Tatort, und zwar mit eingeschaltetem Licht und geschlossenen Türen. Und das ist auch ein Indiz dafür, dass sie die Person, die sie umgebracht hat, vielleicht gekannt hat, weil man kann eventuell davon ausgehen, dass der Mord irgendein Gespräch vorangegangen ist oder irgendeine Auseinandersetzung mit dem Täter.
Ja.
So. Dann am 8. Juli, also 3 Tage nach dem Mord, meldet sich dann der Ex-Freund, der eben nachdem gefahndet wurde, bei der Polizei und sagt, er ist bereit, eine Aussage zu machen.
Okay.
Das Aufenthaltsverbot wird also ausgesetzt, damit er einreisen kann. Und laut Recherchen bei der Polizei war der Mann in Zuhälterkreisen unterwegs und die sozialen Kreise, in denen er sich herumgetrieben hat, waren auch der Grund, warum Claudia Däubler die Beziehung damals beendet hat. Also sie hat ihn verlassen, eben weil er in sehr dubiosen Kreisen unterwegs war. Allerdings, bevor es zur Aussage des Ex-Freund kommt, kommt es zu einem Geständnis einer anderen Person. Und zwar des 19-jährigen Präsenzdieners Peter Heidecker aus Gmunden in Oberösterreich. Die Polizei wird durch Zeugenaussagen auf Heidecker aufmerksam. Der Kellner Mattia B., also wird ihm als Mattia B. bezeichnet, behauptet, er habe Peter von Gmunden nach Salzburg mitgenommen an dem Tag. Das würde ihn halt am Tatzeitpunkt am richtigen Ort platzieren, nämlich in Salzburg. Die Polizei befragt dann eben diesen Peter Heidecker. Und die Vernehmung gestaltet sich zuerst sehr schwierig. Also zuerst gesteht er den Mord, dann widerruft er das Geständnis. Dann gesteht er den Mord teilweise, dann widerruft er auch dieses Teilgeständnis. Es geht halt ein paar Mal so hin und her. Und zum Schluss gesteht er und bestreitet allerdings die Mordabsicht. Also er sagt, ja, er hat sie getötet, er wollte sie aber nicht ermorden. Die Polizei findet dann in seinem Haus oder seine Wohnung, ich glaube, es war eine Wohnung, kein Haus, einen Signalstift. Und ein Signalstift, da kann ich dann auch ein Foto auf Instagram posten, das ist ein frei erhältliches Geschoss, das Bergsteiger in Notfällen verwenden. Genau, also das wurde eben gefunden in seiner Wohnung und das wurde dann in der Folge davon ausgegangen, dass es sich dabei um die Tatwaffe handeln muss. Peter Heidecker gesteht den Mord wie folgt. Er schildert den Mord wie folgt. Montagabend fährt er mit der Bahn nach Salzburg. Am Bahnhof steigt er dann in Claudia Däublers Taxi und lässt sich nach Wals bringen. Allerdings hat er zu wenig Geld und entschließt sich dann unterwegs spontan zu Raub. In der Hosentasche hat er einen Signalstift. Damit bedroht er die Taxifahrerin. Er hält ihr den Signalstift an den Hals und zwingt sie, an einen ruhigen Platz zu fahren. Sie versucht, den Mann zu überreden, aufzugeben. Er entreißt ihr die Brieftasche. Aber Claudia Däubler versucht zu flüchten. In dem Moment löst sich das Geschoss und trifft Claudia im Kopf. Peter gibt auch an, dass ihm die tödliche Wirkung nicht bewusst gewesen sei. Die Polizei ist sich dann nach seinen Aussagen sicher, dass er schuldig ist. Und mittlerweile hat sich außerdem herausgestellt, dass Claudias Ex-Freund ein Alibi hat für die Tatnacht.
Aha.
Also der fällt auch raus.
Okay.
So. 2 Wochen später meldet sich der damals 16-jährige und es wird immer, als unter Anführungszeichen drogenabhängiger bezeichnet. Also er ist 16, er ist drogenabhängig, was auch immer das genau heißen soll. Daniel Neuwirth bei den Behörden und sagt aus, dass Heidegger unschuldig ist und er selbst und sein Freund Tommy Schöndorfer den Raubmord verübt hätten. Die Polizei schenkt den Aussagen aber keinen Glauben und der Universitätsprofessor Bernhard Mitterauer kommt zum Ergebnis, bei dem Jugendlichen liege wegen dessen Drogen- und Alkoholkonsums eine Störung der Wahrnehmung zwischen Realität und Einbildung vor. Aha. Neuwirth wird dann sogar wegen Verleumdung angeklagt. Okay. Es wird ihm halt einfach nicht geglaubt. Also er gesteht den Mord auch und es wird ihm aber nicht geglaubt. Eine Woche nach der Tat findet dann schon die Einäscherung von Claudia Däubler statt, und zwar am Kommunalfriedhof in Salzburg. Rund 300 Taxilenkerinnen und Taxilenker fahren in einem Trauerkonvoi durch die Stadt. Zwei Stunden später, am selben Tag, muss Peter Heidegger die Tat bei einem Lokalaugenschein demonstrieren und danach kommt er in U-Haft und wartet auf seinen Prozess. Im Mai 1994, also fast schon ein Jahr später, beginnt dieser Prozess dann. Peter Heidegger hat ja bei der Einvernahme verschiedene Aussagen getätigt und er wiederholt dann, also er hat ihm öfters gesagt, er ist schuldig, und dann hat er es wieder widerrufen. Mhm. Also es gab ja sehr widersprüchliche Aussagen von ihm. Er hat dann die wiederholt, dass er zum Tatzeitpunkt überhaupt gar nicht in Salzburg gewesen sei. Mhm. Also er bestreitet eine jegliche Involvierung in den Mord oder in die Tötung. Mehrere Zeugen geben an, dass sie ihn am Mordabend zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr in einem Lokal in Gmunden gesehen haben. Mhm. Und zwar diverse Bekannte sind das von ihm und auch der Lokalbesitzer sagt das. Wenn die Aussagen stimmen, ist es so gut wie unmöglich für Peter Heidegger, ohne einen eigenen PKW zuerst nach Hause und dann noch nach Salzburg zu fahren, um dort dann zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr in Claudia Däublers Taxi zu steigen, weil er ist nur circa eine Stunde dazwischen.
Mhm. Okay.
Die Staatsanwältin glaubt diesen Zeugen aber nicht. Sie stellt sogar Strafanträge wegen des Verdachts der falschen Zeugenaussage. Mhm. Peter Heidegger, zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt, wird im Juni 1994 zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.
Okay.
So, Sprung ins Jahr 1999. Peter Heidegger ist jetzt 24 Jahre alt und es ist 1999 schon der dritte Versuch des Anwalts von Peter Heidegger, einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens zu stellen. Es gibt nämlich neue Zeugen, es gibt ein neues Gutachten und es gibt neue Beweisstücke. Mhm. Zu den neuen Zeugenaussagen. Also es haben sich vier Frauen bei dem Anwalt Heideggers gemeldet und angegeben, dass der Kellner Matthias B., von dem wir ganz am Anfang gehört haben, der gesagt hat, er hat ihn mitgenommen und der damit auch damals den Hinweis auf die Festnahme von Peter Heidegger gegeben hat, dass der ihn eben nicht in seinem Auto mitgenommen hat. Mhm. Schon vor 6 Jahren hatten sich die Frauen bei der Polizei gemeldet. Die Polizei hat diese Frauen aber nicht ernst genommen und hat nicht mal die Personalien dieser Frauen aufgenommen.
Aha, okay.
Dann gibt es ein neues Gutachten. Und zwar ist es so, dass es beim ersten Prozess, da ging man ja sehr stark davon aus, dass ein Signalstift zur Ermordung verwendet wurde. Mhm. Und der Waffenexperte Guido Zobel meint nun, dass das so nicht stimmen kann, denn... er sagt, dass das so nicht stimmen kann, und es wurde dann außerdem noch im April 1998 eine verrostete Wehrmachtspistole in der Nähe des Tatortes gefunden, allerdings ohne DNA, die laut dem Waffenexperten Zobel eher als Tatwaffe in Frage käme, und das Gericht lehnt aber die Wiederaufnahme des Verfahrens mit der Begründung ab, dass Zobel kein eingetragener Sachverständiger sei.
Mhm.
Der Anwalt will außerdem, dass ein Mann namens Tommy Schöndorfer nochmal von der Polizei vernommen wird. Er wurde eben damals schon vor der Festnahme Heideggers von mehreren Seiten verdächtigt, aber nach der Festnahme wurde überhaupt nicht mehr untersucht, ob er damit irgendwas zu tun haben könnte, beziehungsweise wurden auch keine anderen Spuren verfolgt. Tommy Schöndorfer ist der Freund von Daniel Neuwirth, der sich gemeldet hat und gesagt, er und Tommy Schöndorfer hätten das gemeinsam, den Mord gemeinsam verübt. Die Polizei ist also offenbar von Anfang an davon ausgegangen, dass das Geständnis Heideggers den Tatsachen entspricht und hat nicht mehr weiter geforscht. Und das, obwohl das Geständnis total widersprüchlich war und es immer wieder zurückgenommen hat und wieder verändert hat und dann doch wieder gestanden hat. Also es war total wirr einfach. Allerdings sollten nun wieder dieselben Beamten und dieselbe Staatsanwältin dafür zuständig sein. Also, und da stellt sich natürlich die Frage, ob ein faires Verfahren garantiert werden kann, wenn Menschen über ihre eigene Entscheidung entscheiden müssen, ob es ein Justizirrtum war.
Ja.
Dann geschieht aber Folgendes, und wir sind jetzt im August 1999. Tommy Schöndorfer wird festgenommen wegen einer Messerattacke, also völlig unabhängig vom Mordfall Däubler, wird er wegen einer Messerattacke festgenommen. Und dann im Oktober 1999 bringen Ingo Wieser, das ist der Mann, der als Fuchs-Gutachter bekannt wurde, also im Fall Franz Fuchs, war der Gutachter.
Okay.
Und der Gerichts-, also in dem Fall Franz Fuchs werden wir vielleicht irgendwann anders noch behandeln. Und der Gerichtsmediziner Johann Misliwetz haben ein Gutachten herausgebracht im Jahr 1999, in dem sie festhalten, dass ein umgebauter Signalstift mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Tatwaffe ausgeschlossen werden kann. Sie sagen auch aus, dass die gefundene Waffe, das war eine Walther P38 Kaliber 9mm Para, keine Ahnung, dass diese Waffe eben als Geschoss nicht auszuschließen ist.
Ja.
Und darauf stellt Peter Heideggers Anwalt einen Enthaftungsantrag. Anfang 2000 sind wir jetzt. Anfang 2000 wird der Akt vom Oberlandesgerichtshof Linz nach Salzburg zurückgeschickt, mit der Begründung, das Schussgutachten reiche nicht aus, um den Prozess neu aufzurollen. Und das, obwohl eben die Anklage zentral auf den Signalstift als Waffe aufgebaut war, was bei ihm zu Hause gefunden wurde und sein Geständnis basierte darauf und so weiter. So, Jänner 2001. Da stimmt der Salzburger Senat dann einer Wiederaufnahme zu. Mhm. Also jetzt wird endlich das Ganze nochmal neu aufgerollt. Also nach 7 Jahren Gefängnis besteht nun die Chance für Peter Heidegger, der mittlerweile 27 Jahre alt ist und in Stein fest ist. Es besteht also zum ersten Mal seit 7 Jahren die Chance, freizukommen. Und deshalb ab März 2001 sitzt Peter Heidegger nun nicht mehr als Verbrecher hinter Gittern, sondern als wieder Unbescholtener und zwar wieder in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess. In der Öffentlichkeit glauben immer mehr Menschen an seine Unschuld und dass er beginnen, wildfremde Menschen Geld für seine für die Kaution zu sammeln. Okay. Das sind 800.000 Schilling, umgerechnet ca. 58.200 Euro, glaube ich. Und die Kaution macht es möglich, dass Peter dann im Mai 2001 tatsächlich entlassen wird. Okay. Das Strafverfahren beginnt ganz von vorne mit einer Voruntersuchung etc. Also es wird wirklich komplett wieder neu aufgerollt. 2 Jahre später dann, und zwar im März 2003, beginnt der Prozess ein zweites Mal. Am 17. März 2003 steht Peter Heidegger wieder vor Gericht. Es gibt 41 Zeugen und Zeuginnen, neue Beweismittel und neue Gutachten. Die Anwälte Peter Heideggers wollen beweisen, dass zwei Salzburger für den Mord verantwortlich sind, nämlich der genannte Daniel Neuwirth und der mittlerweile einschlägig vorbestrafte Tommy Schöndorfer. Im Laufe des Prozesses traten auch einige Ermittlungspannen zutage. Schmauchspuren an der Leiche wurden einfach abgewaschen. Der Schlüsselbund des Opfers und die wahrscheinliche Tatwaffe wurden erst Jahre später gefunden. Okay. Aber am Tatort, beziehungsweise ganz in der Nähe des Tatortes, also das hätte man schon wesentlich früher finden können. Aber die Staatsanwältin hält trotzdem daran fest, dass Peter Heidegger zu Recht 8 Jahre im Gefängnis war. Er hat 5 Geständnisse abgelegt, auch wenn er sich später widerrufen hatte. Er hat die Tat beim Lokalaugenschein genau geschildert und er hat über die Höhe der Beute Bescheid gewusst. Deshalb sagt sie, war er der Täter. Ja. Also sie hält daran fest, dass es kein Justizirrtum war. Allerdings tritt dann Elfriede Heidegger, Peters Mutter, in den Zeugenstand. Sie sagt, dass Peter am Abend der Tat um 22.30 Uhr betrunken nach Hause kam und danach die gemeinsame Wohnung nicht mehr verlassen hatte. Sie sagt, Zitat, ich habe immer noch kontrolliert, ob Peter eh nicht mit der Zigarette in der Hand eingeschlafen ist. In der Früh ist er um 6 Uhr aufgestanden. Wäre er noch einmal weggegangen, hätte ich das bemerkt. Er hat ja keinen Schlüssel, deshalb hätte er ohne anzuläuten gar nicht in die Wohnung kommen können. Zu seinem eigenen Geständnis sagt Peter, Zitat, mein Geständnis war ein Kurzschluss. Ich habe keinen Ausweg mehr gewusst und wollte nur meine Ruhe haben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es ist in der Tat ganz oft so, dass gerade bei Jugendlichen, aber nicht nur bei Jugendlichen, es ganz oft zu falschen Geständnissen kommt. Also so, ich glaube, die landläufige Meinung ist, dass sobald ein Geständnis gibt, dann kann man sicher sein, dass die Person das Verbrechen wirklich verübt hat. Es ist aber in der Tat sind Geständnisse ganz oft nicht sehr verlässlich. Mhm. Also es kommt eben ganz oft zu falschen Geständnissen, weil Leute zum Beispiel so unter Druck gesetzt werden, dass sie einfach irgendwas gestehen oder so lange verhört werden, dass sie einfach nicht mehr können. Und dann nur, um einfach Ruhe zu haben und um ja, einfach irgendwas gestehen. Es gibt übrigens gerade auf Netflix eine Serie, die heißt The Confession Tapes, also da geht es auch um True Crime. Mhm. Und da werden auch bestimmte, oder halt, ja, werden mehrere Fälle behandelt, wo falsche Geständnisse gemacht wurden.
Aha. Ist das eine Dokumentation?
Genau, es ist, sind tatsächliche Fälle, die wirklich passiert sind. Und es ist, jede Folge ist ein Fall.
Mhm, cool.
Also eine Dokuserie, genau, wo es um falsche Geständnisse geht. Die heißt The Confession Tapes. Mhm. Ist gerade auf Netflix. Ist sehr interessant. Ja, und auch sehr erschütternd. Mhm. Und falls ihr, also die meisten, die sich für True Crime interessieren, haben wahrscheinlich Making a Murderer gesehen auf Netflix. Und,
ich hab's noch nicht gesehen.
Du musst es anschauen. Da ist ja auch ganz zentral, so das Geständnis von Brian Dassey. Es war auch ein Jugendlicher, der unterdurchschnittlich intelligent war. Und der halt auch die aberwitzigsten Sachen dann irgendwie gestanden hat und danach dann irgendwie gemeint, der hat das alles nicht so gemeint und ja.
Ja.
Und es ist auch ganz oft so, dass die Polizei halt dann Verdächtigen auch so Sachen in den Mund legt, auch auf Geständnissen und so. Also Geständnisse sind tatsächlich nicht sehr verlässlich ganz oft. Ja, genau.
Genauso wie mit Augenzeugenaussagen.
Augenzeugenaussagen sind auch komplette Bullshitter. Ja. Also das ist auch genau die Sachen, von denen Leute immer glauben, dass es total sicher ist, ja, wie, weiß nicht, Geständnis, Augenzeugen. Das ist in Wirklichkeit wenig aussagekräftig ganz oft. Ja.
Es ist halt von psychologischer Seite her sehr unzuverlässig.
Also, ja, total.
Ja.
Und eben, das hat Peter Heider gesagt, eben, er wurde einfach so unter Druck gesetzt, dass er nicht mehr auswusste und einfach deshalb einfach gestanden hat, weil er das Gefühl hatte, das wird jetzt von ihm verlangt und dann hat er seine Ruhe. Peter sagt außerdem aus, dass er eben am Abend des Mordes in Gmunden gemeinsam mit seiner Freundin in mehreren Lokalen war und sich dann betrunken in der Wohnung seiner Mutter ins Bett gelegt hat, was übereinstimmt mit einerseits den Zeugenaussagen, die gemeint haben, er war in Lokalen unterwegs in Gmunden. Also da hat er sogar diese eine Lokalbesitzer dasselbe ausgesagt, also Freunde von ihm. Und die Mutter hat genau dasselbe gesagt. Und als er von der Polizei kontaktiert wurde, hat er dann gemeint, Zitat, ich dachte zuerst, es geht um meine Abwesenheit beim Bundesheer.
Okay.
Erst später hat man mir gesagt, es handelt sich um einen Mord in Salzburg. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Ein Beamter hat mir gesagt, ein Geständnis wäre gescheiter, weil ich dann billiger davonkomme. Genau, und bei seinen Aussagen in Bezug auf den Tathergang, sagte er, hat er einfach die Aussagen der Polizisten übernommen.
Okay.
Ja, also es ist was, wie gesagt, das ist was ganz oft passiert einfach. Aber es ist natürlich extrem schockierend und sehr schlimm, ja, dass dann jemand deshalb ins Gefängnis kommt und jahrelang oder vielleicht ein Leben lang sitzt.
Also das heißt, er wusste auch deshalb über den Geldbetrag Bescheid,
weil die Polizei es ihm vorher gesagt hat.
Okay, ja.
Genau, und dann gibt's, sagt er halt, ja. Also. Und dann gibt's noch die Aussage eines 52-jährigen Mannes aus Pakistan, der nicht näher genannt wird, der sagt, dass er in der Mordnacht gemeinsam mit Peter nach Salzburg gefahren sei. Und zwar von Wals nach Salzburg. Der Zeuge konnte aber Peter nur im Halbdunkeln sehen und hatte damals seine Unterschrift unter... Also beim ersten Prozess, seine Unterschrift unter eine Zeugenaussage gesetzt, die er nicht lesen konnte. Aha. Und auf die Frage, warum er keinen Dolmetscher verlangt hat, sagte er, dass er so eingeschüchtert war von der Polizei, dass er sich nicht getraut hat und hat einfach unterschrieben, was ihm die Polizei quasi gegeben hat.
Okay.
Also ja, sehr chaotische Ermittlungsarbeit, sehr viele Pannen, sehr wirr alles, sehr chaotisch. Genau, und offenbar wusste der eine Beamte nicht, was der nächste tat. Also ein 54-jähriger Polizist sagt zum Beispiel, dass der Tatort, Zitat, auch nicht so klassisch abgesperrt war.
Aha.
Und verstrickt sich dann auch vor Gericht an in Widersprüche. Eine weitere Zeugin ist eine ehemalige Mitschülerin von Daniel Neuwirth. Dieser hat er kurz nach der Tat erzählt, dass er der Mörder sei.
Mhm.
Und dann tritt auch Daniel Neuwirth vor Gericht auf und erzählt wieder etwas ganz anderes wie ursprünglich. Er entlastet wie bereits 1994 den Angeklagten Peter Heidegger. Er beschuldigt aber seinen damaligen Freund Tommy Schöndorfer. Also im ersten Geständnis sagt er, dass sie es gemeinsam gemacht haben. Und jetzt sagt, das war nur der Tommy Schöndorfer, er sagt, Zitat, ich wollte mit Schöndorfer nach Amsterdam fahren, um Gras zu rauchen. Da wir kein Geld hatten, beschlossen wir, ein Taxi zu überfallen. Von Mord war nie die Rede. Damals war Daniel Neuwirth übrigens 15 und er schildert den Tathergang sehr genau. Seine Aussage von 1994 widerruft er, nachdem ihn die Polizei unter Druck gesetzt hatte und zu ihm gesagt, also er sagt, genau so, er sagt, dass er seine Aussage 1994 dann widerrufen hat, nachdem ihn die Polizei sehr unter Druck gesetzt hatte und zu ihm gesagt hatte, er sollte sich genau überlegen, was er sagt, sonst kommt er ins Gefängnis.
Aha.
Und dann hat er gesagt, nein, er war es doch nicht.
Okay.
Ich kann noch ein bisschen was vorlesen vom ersten Geständnis. Soll ich das machen?
Ja.
Genau, also beim ersten Verhör sozusagen damals im Jahr 1994 hat er so Sachen gesagt wie ich habe nur ein Klicken gehört und nicht gesehen, wo Tommy hingezielt hat. Ich habe nämlich mit ihr geredet. Wir quatschen, glaublich über die Szene oder sowas. Ich weiß nicht, ob sie das Klicken wahrgenommen hat. Ich habe mir beim Klicken Folgendes dabei gedacht. Zuerst glaubte ich, er spielt sich nur oder er will sich erschießen oder es war etwas anderes. Ich habe ja nicht sofort auf die Pistole gedacht. Nach dem Zahlen, dann stieg ich aus dem Taxi und der Tommy hat plötzlich einen Bauchkrampf bekommen, beziehungsweise hat es sich so getan. Dann hat Tommy die Türe hinten aufgemacht und hat sich gekrümmt aus dem Auto gedreht und saß er mit dem Hintern noch auf der Sitzbank und seine Füße waren auf der Fahrbahn. Dabei habe ich mir Folgendes gedacht. Ich war zu diesem Zeitpunkt total im Stress, weil ich das Klicken gehört habe. Ich habe immer nur gedacht, was da mit dem Klicken war. Ich wusste wirklich nicht, ob er es gespielt hat oder ob er weiter tat. Ich ging hinterm Taxi durch Tommy rüber und die Taxifahrerinnen sind ziemlich gleich bei Tommy angekommen. Ich stand vom Tommy gesehen links und die Taxifahrerin rechts. Wie sie sich umdrehte, hat der Tommy, jetzt zeichne ich eine Skizze, weil ich es dann besser beschreiben kann. Der Tommy ist aufgesprungen und hat mit einer Pistole auf die Taxifahrerin gezielt und geschossen. Es machte einen Tusch und die Taxifahrerin fiel sofort in sich zusammen. Sie fiel zusammen wie eine Puppe, die aufgehängt ist und wenn man die Schnur abschneidet. Ab da habe ich es nur in einem Sekundenfilm gesehen. Lauter Standbilder hintereinander. Ich weiß nicht mehr, ob ich eine Beifahrertür offen stehen ließ oder ob ich sie zugeschlagen habe. Die Lage der Frau habe ich auch schon gezeichnet und ist sie glaublich so gelegen, dass sie mit dem Kopf am Fahrzeug angelehnt war. Die Hände waren sicherlich, das heißt, eine Hand war parallel zur Fahrertür. Der Tommy schrie sie an, wo ist die Kohle? Glaube ich, hat er auch noch gesagt, sonst setzt noch einen Schuss. Und die Frau hat, wenn ich mich richtig erinnere, mit dieser Hand noch eine Bewegung gemacht. Sehr gering jedoch. Ja. Also, ich habe das jetzt auch Wort für Wort vorgelesen, also es sind sehr viele Grammatikfehler drin, aber das liegt einfach daran, dass ich es einfach wirklich Wort für Wort vorgelesen habe. Genau, also das war das, was er zuerst gesagt hat und genau, jetzt beim neuen Verhör sagt Daniel Neuwirth auch wieder, dass der Tommy Schöndorfer die Frau alleine umgebracht hat. Tommy Schöndorfer verweigert die Aussage, er sitzt gerade wegen schweren Raubs in Untersuchungshaft, wie gesagt. Und beim Prozess wird wieder ein Lokalaugenschein vorgenommen. Diesmal ist Daniel Neuwirth am Tatort und schildert, was passiert ist. Die Ergebnisse der Schussgutachter schließen den Signalstift als Waffe aus. Und mit einer röntgenologischen Untersuchung wird festgestellt, dass wahrscheinlich ein Geschoss von 9 mm die Wunde erzeugt hat, wie die gefundene Waffe. Der Gerichtspsychiater sagt, dass das Mordgeständnis unwahr sein könnte. Allerdings ist auch der Entlassungszeuge Daniel Neuwirth zur Tatzeit nicht zurechnungsfähig. Aha. Über ihn wird eben gesagt, dass er drogenabhängig war und in seiner Persönlichkeitsentwicklung gestört und nicht Fantasie und Realität unterscheiden konnte.
Aha. So. Kurze Zwischenfrage. Neuwirth, hast du jetzt gesagt, von dem wird gesagt, dass er drogensüchtig ist. War das dieses...
was ich gerade vorgelesen habe, genau. Das war der Neuwirth, genau.
Okay.
Also der Psychiater sagt jetzt... Es kann sein, dass das Geständnis von Peter Neuwirth, plötzlich kriege ich alles schon durcheinander. Der Psychiater sagt, dass das Geständnis von Peter Heidegger ein falsches Geständnis sein könnte. Also es kann tatsächlich sein, dass er einfach unter Druck was gesagt hat, damit er seine Ruhe hat. Allerdings kann man dem Daniel Neuwirth auch nicht glauben, weil er nicht zwischen Realität und Fantasie unterscheiden kann. Genau. Und dann passiert noch was. Es kommt dann zur Anzeige von 6 Kripo-Beamten wegen Amtsmissbrauch. Mhm. Sie werden verdächtigt, Urkunden unterdrückt, um gefälscht zu haben, falsche Zeugenaussagen herbeigeführt zu haben und auch falsche Zeugenaussagen gemacht zu haben. Und durch ihre Aussagen treten eben dann Ermittlungslücken, schlampige Arbeitsweise und ein sehr fahrlässiger Umgang mit Beweismaterial zutage. Mhm. Peter Heideggers Anwalt meint dann, dass die Beweise zum Nachteil seines Mandanten zurechtgebogen worden waren. So, beim Schlussplädoyer betont die Staatsanwältin dann nochmal, dass es an der Schuld Peter Heideggers keinen Zweifel geben kann, dass es zwar Pannen gegeben hätte, aber keinen Amtsmissbrauch. Und Peter Heideggers Anwalt auf der anderen Seite sagt, der Fall ist der größte polizeiliche Ermittlungsskandal, den er jemals gesehen hat. Mhm. Nun müssen die Geschworenen also entscheiden. Und Peter Heidegger wird am 16. Mai 2003, und zwar einstimmig und nach 2,5 Stunden Beratung der Geschworenen, freigesprochen. Mhm. Nach dem Freispruch hatte dann Peter Heidegger mit großen psychischen und finanziellen Problemen zu kämpfen. Er war mittlerweile 30 Jahre alt. Er hat 8 Jahre in der Justizanstalt Stein verbracht, das hat Spuren hinterlassen. Er beginnt dann aber als Fliesenleger zu arbeiten und versucht, sich weiterzubilden. Und sein Anwalt beginnt, für eine Entschädigung von 1,15 Millionen Euro zu kämpfen. Am 23. März 2004 leitet die Staatsanwaltschaft Salzburg Voruntersuchungen gegen Schöndorfer und Neuwirth ein, die am 9. Mai mit der Anklageerhebung gegen Schöndorfer wegen Mords und gegen Neuwirth wegen Raubes endeten. Am 13. April 2004 beginnt die Staatsanwaltschaft Linz mit Ermittlungen gegen 6 Salzburger Kriminalbeamte, denen falsche Beweisaussage und Amtsmissbrauch vorgeworfen war. So war unter anderem die Aussage von Entlastungszeugenden nicht protokolliert und entlastendes Beweismittel in einem Gendarmerieposten gelagert worden, statt es dem Gericht zu senden. Mhm. Und sie hatten auch vor Gericht die angebliche Tatwaffe präsentiert, nämlich einen umgebauten Signalstift, ohne jemals beweisen zu können, dass es sich dabei tatsächlich um die Tatwaffe handelte. Ja. Am 5. Jänner 2006 wurden die Ermittlungen gegen die Beamten allerdings wegen Verjährung eingestellt.
Mhm. Okay.
Am 19. Mai 2006 forderte das Justizministerium von 5 Ex-Ermittlern jeweils 40.000 Euro Schadenersatz nach dem Amtshaftungsgesetz, um wenigstens einen Teil der an Heidegger gezahlten Haftentschädigung zu regressieren, worauf die Polizeigewerkschaft Salzburg mit einer Anzeige der übergeordneten Behörden wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs drohte.
Okay.
29. Jänner 2007. 14 Jahre, 14 Jahre nach dem Mord an Claudia Däubler beginnt nun der Prozess gegen Neuwirth und Schöndorfer vor dem Schwurgericht Salzburg. Am 27. April wird Schöndorfer wegen Mordes zu 10 Jahren und 8 Monaten unbedingter Haft, Neuwirth wegen Beihilfe zu Raub zu 6 Monaten bedingter Haft verurteilt. Das geringe Strafmaß kam nur deshalb zustande, weil beide bei Begehung der Tat noch minderjährig waren und daher nach Jugendstrafrecht verurteilt wurden. Jedoch hatte Schöndorfer zur Zeit der Verurteilung noch 2 Bewährungen wegen Körperverletzungs- und Raubdelikten offen, aber seine Freiheitsstrafe auf 12 Jahre und 15 Tage erhöhte. Mhm. Sie hatten gestanden, am Tattag gegen 23 Uhr am Ferdinand-Hanusch-Platz in Salzburg in den Wagen von Däubler eingestiegen zu sein. Sie dirigierten Däubler zum Aufschneidersee nach Wals, wo Schöndorfer schließlich Däubler erschoss. Mit Däublers Brieftasche und 3000 Schilling Inhalt flüchteten sie zu Fuß. Da Schöndorfer in Berufung ging, kam es zu einer Berufungsverhandlung vor dem Oberlandesgericht Linz, wo seine Haftstrafe dann im Dezember 2007 um 15 Tage gekürzt wurde. Und das Urteil wurde auch rechtskräftig. So. Im Juli 2009 wurden schließlich auch die beiden Pakistani wegen Verleumdung und falscher Zeugenaussage angeklagt und vor Gericht gestellt. Sie wurden freigesprochen, dass sie Aussagen sich geirrt zu haben und dass da das keinen Straftatbestand erfüllt. Anfang Dezember 2009 wurden schließlich auch die Untersuchungen und Schadensersatzforderungen gegen die Ex-Ermittler endgültig eingestellt, weil laut Gericht kein tatsächlicher Grund zur weiteren Verfolgung bestünde. Okay. So. Am 6. Juli 2009, was interessanterweise einen Tag, also am 5. Juli wurde Claudia Däubler umgebracht, am 6. Juli dann, aber 2009, auf den Tag genau 16 Jahre nach dem Mord an Däubler, weil es war ja in der Nacht von 5. auf 6., wurde Peter Heidegger in einem Haus in Steiermühl von 5 maskierten Männern überfallen.
Was?
Und brutal zusammengeschlagen. Er wurde von einem Mitbewohner gefunden und in ein Krankenhaus eingeliefert. Und der Hintergrund des Überfalls ist nicht geklärt.
Was?
Und es gibt ein Buch über den ganzen Fall. Ja, da heißt, das Buch heißt 2865 Tage, der Fall Peter Heidegger von Reinhard Grabherr. Und das ist der Taximord von Salzburg an Claudia Däubler und der Fall der falschen oder der unrechtmäßig oder nicht unrechtmäßig, aber der irrtümlichen Inhaftierung Peter Heideggers, der jahrelang im Gefängnis saß, unschuldig. Obwohl es ein Geständnis des Täters gab.
Ja. Also es hat zuerst, also ich kannte das gar nicht, also dieser Ausdruck Taximord, glaube ich, das ist mir schon so im Ohr, aber die... Selber über die Tat habe ich eigentlich gar nichts gewusst.
Ja.
Und auch, also es hat zuerst geklungen wie so ein Fall, der so gleich mal aufgeklärt wird. Irgendwie so ein irgendein Räuber hat sie halt, also Räuber, keine Ahnung, ob man das sagt, irgendein Raubmörder halt, hat sie halt erschossen und dann wird das alles innerhalb von wenigen Monaten dann aufgeklärt.
Oder Tagen. Ich meine, es gab ja ein Geständnis des Täters. Also es wäre nicht so schwer gewesen eigentlich, wenn man den Leuten geglaubt hätte.
Und mich haben diese zwei, wie haben sie geheißen?
Neuwirth und Schöndorfer.
Mich haben die, also ich habe so diese Vorstellung im Kopf gehabt von den zwei Mördern, also ich will jetzt nicht spoilern, aber von den zwei Mördern vom ersten Scream-Teil, vom ersten Scream-Film.
Oh Gott, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Kannst du dich erinnern?
Ich mag jetzt nicht allzu sehr spoilern, aber mich haben sie von der Beschreibung her irgendwie ein bisschen an die beiden erinnert.
Ja.
Also, dass da dieser eine dabei ist, der immer so ein bisschen, auf, wo man nicht weiß, ist er auf Drogen oder ist er irgendwie immer so sehr, keine Ahnung, er wirkt so Ecstasy-mäßig irgendwie urschrill und keine Ahnung und macht halt das, was der andere von ihm verlangt und... Ja, so ein bisschen.
Weil es natürlich in dem Fall keine Mordserie war.
Aber es hat mich so von der Beschreibung her die beiden ein bisschen erinnert.
Ja, der Salzburger Taximord. Wollen wir Michael fragen, ob er uns was erzählt über Tierkrankheiten?
Sehr gerne.
Dann werde ich ihn kurz zu uns rufen. Hallo Michi.
Hallo.
So.
So oder da. Also, heute haben wir was ganz Spezielles.
Ja.
Und zwar den Gebärmuttervorfall.
Schön.
Das ist eigentlich relativ kurz.
Aber?
Das heißt, wir können dann noch ein bisschen was anderes dazu nehmen.
Na
aber
bitte. Ja, bitte. Unbedingt.
Also, der Gebärmuttervorfall.
Schon mal was thematisch dazu passt.
Oder? Genau. Natürlich. Ja. Also es ist einmal ganz wichtig vorher zu sagen, es ist nicht zu verwechseln mit dem Scheidenvorfall. Die Ursache sind übermäßige Wehen.
Von welchen Tier?
Wir reden immer noch von Rindern.
Ach so, okay, das hast du nicht dazu gesagt.
Ach so, Entschuldigung.
Es geht immer noch um Rinder.
Ja, natürlich. Also wir setzen das vom letzten Mal fort.
Es war vorletztes Mal. Inzwischen wird doch eine andere Folge veröffentlicht.
Also vorletztes Mal fortsetzen.
Ja.
Gut, die Ursache sind übermäßige Wehen, überdehnte Mutterbänder. Starke Nachwehen beim Abgang der Nachgeburt. Begünstigt wird das Leiden durch überschüssiges Liegen und durch Zugluft aus der Schwemmentmischung.
Was ist Mistung. Eine Schwemmentmischung?
Schwemmentmischung, okay. Wenn der Stallboden durch, wie soll ich das erklären, also da wird Wasser eingespritzt und dann fährt so ein Schieber durch und schiebt den Dreck raus.
Okay.
Also das wird jeden Tag mehrmals gemacht.
Und wenn da was passiert?
Wenn zu wenig Zugluft.
Ach so, okay.
Ja, in dem Stall dann herrscht. Ja.
Dann gibt es einen Gebärmuttervorfall.
Kann passieren.
Scheiße.
So, erste Hilfe. sauberes Leintuch um die Gebärmutter schlagen, mhm, verhindern, dass die Kuh aufsteht und sofort den Tierarzt verständigen. Mhm. Man kann das Ganze aber auch vorbeugen. Mhm. Die Kuh sofort nach der Geburt aufstellen, mhm, damit alle Bauchorgane in die richtige Lage zurücksinken. Vermeiden, dass sie bei der Geburt oder nachher mit dem Becken abwärts liegt. Bei starken Nachwehen die Kuh im Stehen halten, eventuell bis zu 1 Liter Schnaps eingeben und Tierarzt verständigen. Wow. Also am besten die Kuh betrunken besoffen machen.
Ja, super. Ja.
Aha, cool.
Super, danke schön.
Ja. Also Alkohol schützt vor Gebärmutter.
Offensichtlich.
Präventiv tatsächlich, oder?
Eine Vorbeuge, ja.
Super, cool. Ja. Gut zu wissen, dankeschön.
Bitte.
Dankeschön, dankeschön, lieber Michi. Ja, wenn euch unser Podcast gefällt, dann bitte rated und reviewed auf iTunes. Magst du sagen, was rated und reviewed auf Deutsch heißt? Weil uns gesagt wurde, wir sollen nicht so viel Englisch reden. Bewerten und eine Bewertung schreiben. 5 Sterne bewerten, ja, auf iTunes. Ja. Oder wo immer ihr auch hört. Ich glaube, auf Stitcher geht es auch. Mhm. Ihr könnt auch unsere Facebook-Seite bewerten. Mhm. Man kann uns hören auf iTunes, auf Stitcher, auf TuneIn, PlayFM, Podcast Addict, Castbox, Podcast Republic, überall, wo man Podcast hören kann. Und wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram. Wir sind nicht auf Twitter. Ich bin auf Twitter, @FrauFasel. Wenn ihr uns was schreiben wollt, dann geschwistergrimm@gmail.com. Mhm. Magst du noch was sagen, Tina?
Ja, es gibt noch von dir einen weiteren englischsprachigen Podcast.
Es gibt vielleicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung diesen Podcast schon 2 oder 3. Auf jeden Fall, wenn euch gefällt, was wir machen, dann könnt ihr euch auch noch meinen ersten Podcast anhören. Der heißt She Who Persisted, mhm, der Nasty Podcast, den ich gemeinsam mit meiner amerikanischen Kollegin Elizabeth Schreiber-Byers mache. Das ist ein englischsprachiger Podcast. Und es wird bald dann auch noch einen zweiten deutschsprachigen geben, der wird Große Töchter heißen. Aber da werde ich dann noch bei Zeiten auch was auf Facebook posten drüber. Also sobald der online geht, werde ich euch das sagen. Ja, falls ihr irgendwelche Geschichten zu erzählen habt, falls ihr den Sherpa gesehen habt oder Daniel Neuwirth kennt, dann schreibt uns. Geschwistergrimm@gmail.com oder wenn ihr einen Gebärmuttervorfall mit Schnaps verhindern konntet.
Mhm. Genau, wenn ihr do-it-yourself Gebärmuttervorfall-Verhinderung. Verhinderungstipps.
Ich muss trotzdem dazu sagen, alle Angaben ohne Gewehr.
Ach so.
Okay.
Also, genau. Also Michael will nicht verklagt werden von euch, genau, wenn er einen Gebärmuttervorfall doch nicht verhindern konnte mit Schnaps.
Also, wenn jemand verklagt werden soll, dann der Günther Much, der hat das Buch geschrieben. Also,
aus dem Urheberreiter.
Leopold Stocker Verlag. Leopold Stocker Verlag.
Vierte Auflage, Praxisbuch.
Wunderbar.
Wunderbar, dankeschön. Okay. Ich hoffe, ja, was magst du noch was sagen? Ja. Danke fürs Zuhören. Seid keine Freddys.
Genau.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Hallo, mein Name ist Beatrice Frasel und ihr kennt meine Stimme vielleicht schon von den beiden Podcasts She Who Persisted the Nasty Podcast und der Geschwister Grimm Podcast. Als vor 1,5 Jahren Donald Trump zum US-amerikanischen Präsidenten gewählt wurde, kam mir zum ersten Mal die Idee, einen feministischen Podcast zu starten, She Who Persisted the Nasty Podcast nämlich. Das habe ich einerseits getan, sehr eigennützig, um den Schock zu verwinden, den das Wahlergebnis mit sich gebracht hat, und andererseits, weil es in einem solchen politischen Klima meines Erachtens gar nicht genug feministische Gegenöffentlichkeit geben kann. Um es mit den Worten Wolf Haas zu sagen, jetzt ist schon wieder was passiert. Österreich hat seit Ende letzten Jahres eine neue Bundesregierung und nun ja, es ist wieder soweit.
Wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
Die Verfügbarkeit über den Körper der Frau und über ihre Geburtsfähigkeit, das ist der wirkliche Grund, warum es immer wieder Gegner gibt von der freien Entscheidung für Frauen, die sie sicherlich nicht aufgeben werden.
Zeugung auf Krankenschein, kostenlos muss sie sein.
Das Private ist politisch.
Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind.
Wir wollen die Führungspositionen, wir wollen die Rektoratsjobs und wir wollen, dass zumindest das dasselbe Geld, das wir Männer dafür bekommen. Wir haben alles diskutiert.
Mein neuer Podcast heißt in Anlehnung an den aktuellen Text der österreichischen Bundeshymne Große Töchter und ist ein feministischer Podcast, der sich österreichischen Themen und aktuellen politischen Entwicklungen in Österreich aus einer feministischen Perspektive widmet.
Die erste Folge dieses Podcasts wird am 1. Juli erscheinen. Zu Gast war Gabriele Heinisch-Hossek und mit ihr habe ich über die große Tochter Johanna Donal und das Feministinsein in der Politik gesprochen.
Ich habe es gerne mit Macho-Männern und sexistischen Sprüchen zu tun gehabt und da habe ich gedacht, da fühle ich mich nicht wohl. Ich war damals noch nicht die Feministin, die ich heute bin. Ja. Da habe ich gedacht, das fühlt sich komisch an und habe da mich zu wehren begonnen, wenn sie Blondinenwitze erzählt haben und so. Und dann haben sie mir schon gelacht, wenn ich daherkommen bin, aber keine Witze mehr erzählt. Also so, das waren meine Anfänge.
Damit ihr diese und weitere Folgen nicht verpasst, könnt ihr den Podcast jetzt schon abonnieren. Und zwar überall, wo man Podcasts hören kann, unter anderem auf iTunes. Bis bald und nicht kleinkriegen lassen.